Schwestern, liebe Brüder, um drei Dinge soll es gehen. Zuerst möchte ich etwas zur Person sagen, zweitens zur Allianz, drittens zu unserem Text. Es ist zwar nicht ganz nach meinem Geschmack, dass die Person am Anfang steht, denn wenn Christen zusammenkommen, soll es ja in erster Linie um das Wort Gottes gehen. Aber weil wir uns nicht kennen und ein persönlicher Zugang immer wichtig ist, vielleicht doch am Anfang etwas zur Person, sehen Sie es bitte nach. Also vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich bin Pfarrer Sänger, jetzt im Ruhestand, war auf der ersten Pfarrstelle ganz oben in Rübenau, Kreis Marienberg, an der böhmischen Grenze. Ein Dreivierteljahr Winter und der Rest kalt. Und dazu die gute Luft aus der Braunkohleveredelung aus Böhmen, die unseren Fichtenwäldern so sehr zugesetzt hat. Das war die erste Stelle. Die zweite in Zwickau-Auerbach, nahe an Eggersbach gelegen. Bauerndorf mit Kirche, Gottesacker, Pfarrhaus. Es waren früher so 28 Bauerngüter und dann kam das Neubaugebiet dazu und davon hat unsere Gemeinde sehr profitiert, weil die Zahlen nach oben gegangen sind. Aber dann kam die Wende und da gingen die Zahlen wieder nach unten, weil sich der Neubau so geleert hat. Es sind ja ganze Straßenzüge weggefallen und so war meine letzte Stelle in Weißbach, Langenbach. Und die Krankenhausseelsorge im Krankenhaus Bogersdorf. Und jetzt bin ich im Ruhestand auf dem Trillerberg, genannt Kohlrabi-Hügel. Und helfe aber noch so weit, wie es möglich ist und freue mich, dass ich heute bei euch bin. Es ist ja immer gut, wenn Christen sich gegenseitig kennen, auch persönlich kennen. Ich habe mich mit dem Bruder etwas ausgetauscht. Also gar nicht weit weg von uns ist die freikirchliche Gemeinde unten Scheffelberg, was das war früher die Christophorus-Gemeinde. Also das war zur Person und jetzt zur Allianz. Die gibt es seit dem 19. Jahrhundert, 1846 in London gegründet. In Deutschland dann 1886 und die Allianz verfolgt fünf Ziele. Die Einheit der Christenheit. Die Einheit der Christenheit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn einerseits ist die Vielheit ja auch ein Reichtum. Aber andererseits macht sie uns auch in gewisser Weise unglaubwürdig. Was heißt, das sind alles Christen, aber alle auch für sich. Und das ist vor der Welt nicht immer ein gutes Zeugnis, wenn nicht mal die sich verstehen. Und deshalb hat die Allianz das Ziel, Christen zusammenzuführen. Das ist der erste Punkt. Fünf Ziele verfolgt die Allianz. Also die Einheit der Christenheit war das erste. Es hängt ja auch alles mit unserer Geschichte zusammen. Ende des 19. Jahrhunderts ist die Industriegesellschaft entstanden. Und viele Dorfbewohner sind in die Stadt gezogen. Es sind riesige Gemeinden entstanden. Die Seelsorge kam natürlich zu kurz, wie soll das anders sein? Und viele sind von der Kirche abgefallen, vom Glauben abgefallen. Aber in dieser Zeit entstanden auch, wir haben uns ausgetauscht, die Freikirchen und die freien Gemeinden. Einheit der Christenheit. Es ist auseinandergegangen, aber unser Ziel ist es, dass es auch wieder zusammengeht. Und in der Allianz sind alle die Kirchen und Gemeinschaften verbunden, die aus der deutschen Reformation hervorgegangen sind. Nicht dabei sind die Katholiken. Für die Katholiken gibt es die Gebetswoche für die Einheit der Christenheit. Es gibt ja in manchen Gemeinden auch eine katholische Gemeinde. Und hier hoffen wir auch, dass die Wege wieder zusammenführen. Im Augenblick ist es eben so, dass die katholische Kirche sich als die einzig rechtmäßig gegründete Kirche versteht. Und deshalb sind wir so kirchliche Gemeinschaften, aber eben nicht Kirche im wahren Sinne. Hier liegt der Differenzpunkt, der aber nicht ewig bleiben muss. Einheit der Christenheit. Der zweite Punkt, wo wir uns treffen, ist die Heilige Schrift. Ist die Bibel. Und die Wichtigkeit der Bibellese. Ja, hier müssen wir sagen, das war eigentlich der Ausgangspunkt der Reformation, das Wort Gottes. Aber hier liegt mittlerweile vieles in Argen. Die Bibelwochen in unserer Kirche gehören nicht zu den Höhepunkten der Gemeindearbeit. Hier ist es sehr schwierig, das Wort Gottes nahe zu bringen, aber ohne das Wort Gottes geht es nicht. Das dritte ist das Gebet. Heute das gemeinsame Gebet. Vierte, Evangelisation. Wie ist es denn damit bestellt? Oft fühlen wir uns ja ganz wohl, wenn wir unter uns sind. Aber die Christenheit hat seit ihren Ursprüngen einen Zug nach draußen, geht hin in alle Welt, lehret alle Völker. Und das ist ganz wichtig in unserer Zeit, dass wir wieder, und im Augenblick gelingt es uns nicht oder unvollkommen, wieder das Herz unseres Volkes finden. Und unser Volk möglichst in seiner Gesamtheit zurückfindet zum evangelischen Glauben. Einheit der Christenheit, Bibel, Gebet, Evangelisation. Ja, die finden nach meiner Messung heute nicht mehr so statt. Früher Theo Lehmann in Chemnitz. Jetzt ein neuer Evangelisator ist vielleicht Peter Hane. Barzani, die versuchen, Menschen zum Glauben zu bringen, nötig ist es. Und der fünfte Punkt ist auch so in unserem Heft angegeben, ist die, wörtlich, so steht es drin, Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung. Dass Feuerwehr eine gute und nötige Sache ist, da sind wir alle einer Meinung. Dass manche sich im Verein engagieren, ist auch eine gute Sache, verdient auch Förderung. Alles das, was dem Mitmenschen dient und hilft und ihm das Leben erleichtert, ist gut und soll gefördert werden. Aber wenn es dann in den Bereich der Politik geht, dann wird es schwierig. Sind wir, ist Panzerdeutschland mit dem besten Panzer der Welt, der so begehrt ist? Oder sind wir das Deutschland, das Vorreiter ist mit allen möglichen Annahmen von verschiedenen Geschlechtern? Es soll ja nicht nur zwei geben. Wie viel? Ja, da gehen die Meinungen heute sehr, sehr auseinander. Und in unserem Heft, Allianzheft, wird zu Recht festgestellt, die spürbare Entfremdung vieler Bürger gegenüber der Politik. Das merken wir eben auch, dass viele Entscheidungen sehr, sehr anfechtbar sind. Das sind die fünf Punkte, der Allianz gewesen. Einheit der Christenheit, Bibel, Gebet, Evangelisation, Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Es ist schon gelesen worden. Am Anfang Sonntag, 15. Januar, Seite 26 in den ausgelegten Heften. Ewige Freude. Ich hatte vorige Woche in Wildenau den Eröffnungsgottesdienst zu halten. Da ging es um die Freude an der Schöpfung. Das ist einfacher. Weil man die Schöpfung sieht, erlebt, weil die Schöpfung anschaulich ist. Aber das musste ich auch sagen, so groß wie die Freude an der Schöpfung ist, die Schöpfung ist nicht die Erlösung. Und mit dem ersten Glaubensartikel, ich glaube an Gott, den Schöpfer, kann man als Christ nicht leben. Denn die Schöpfung ist keine heile Welt. Da ist die Schmusekatze auf dem Sofa, aber wie sadistisch kann sie Vögel und Mäuse quälen. Da wird uns vor Augen geführt, dass auch das ängstliche Harn der Kreatur wartet auf die Erlösung der Kinder Gottes. Die Schöpfung ist nicht die Erlösung. Da kommen wir heute dazu und jetzt. Ewige Freude. Hier geht es um die Ewigkeit, um die Erlösung im Vollsinne, die wir auf Erden nicht erleben. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Betete Mutti mit dem kleinen Kind. Und das Kind sagt, ich will ja gar nicht in den Himmel. Ich will bei euch bleiben. Das ist die Schwierigkeit. Die ewige Freude muss den Tunnel des Todes überwinden. Wir müssen durch den Tod hindurch. Und das können wir nicht überspringen. Und hier müssen wir uns auch zu unserer menschlichen Unvollkommenheit, Schwachheit bekennen. Es gibt Christen, die haben so einen starken Glauben, dass sie sagen, ja, bei der Beerdigung gibt es nichts zu trauern. Und eigentlich wäre nicht schwarz angebracht, sondern weiß. Das Freudenkleid ist himmlische Freudenkleid. Denn es geht ja heim zu Gott. Die ewige Freude. Was sollen wir da trauern? Aber wir sind eben nur Menschen. Wir sind nur Kreaturen. Wir sind an diesen irdischen Leib gebunden. Und da kommen wir aus dieser kreatürlichen Angst vor dem Tod, die es auch schon bei den anderen Kreaturen gibt. Kommen wir in diesem irdischen Leben nicht hinaus. Deshalb haben wir auch Angst, wenn wir ins Krankenhaus müssen. oder wenn unsere Gesundheit und unser Leben bedroht ist. Und da können wir nicht sagen, nein, je eher, desto besser wäre es, wenn wir im Himmel sind. Der Apostel Paulus, der konnte das. Philipper 1,23. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Aber es ist nötiger, um euretwillen hier in Philippi zu bleiben. Wer von uns könnte das sagen? Und der Apostel Paulus nimmt das auch auf und sagt im 2. Korintherbrief, wir wollen nicht entkleidet, sondern überkleidet werden. Sofort mit dem Himmelskleid überkleidet werden und nicht durch den Tod müssen. Aber genau der bleibt uns nicht erspart. Wir müssen durch den Tod hindurch. Wir sind nicht ohne Hoffnung, aber wir sind angefochten. Für den Friedhof gibt es noch ein anderes Wort. Wir sagen, die Kirche steht auf dem Gottesacker. Das ist die älteste und die beste Lösung, wenn die Kirche auf dem Gottesacker steht. Weil damit deutlich gemacht wird, hier geht es nicht nur um das Ende, hier geht es um Aussaat. Hier wird gesät, damit in der Ewigkeit etwas aufgeht. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Südland, das ist die Negev-Wüste, das ist die Dürre. Dort spielt Wasser eine ganz andere Rolle als bei uns. Auch wenn wir ständig von Klimakatastrophe reden, ernstlich ist keiner besorgt, dass aus dem Wasserhahn nichts kommen könnte. Also Wasser ist da. Wir nehmen es auch als Selbstverständlichkeit hin. Im Süden Israels ist es anders. Da spielt die Wasserfrage eine entscheidende Rolle. Und wenn der Wasserspiegel im See Genezareth sinkt, dann sind sofort die Sorgenfalten da. Und wer sich hier am Wasser vergreift, an den Zuflüssen, das ist sofort ein Kriegsgrund. Denn wenn das Wasser abgeschnitten wird, ist die Lebensgrundlage nicht mehr gesichert. Die Bäche, die bedeuten Leben. Denn dann kann gesät werden und die Saat wächst. Wir könnten uns fragen, ja, warum denn mit Tränen sehen? Es gibt ein deutsches Sprichwort, man soll bei der Aussaat nicht lachen, sonst muss man bei der Ernte weinen. Eigentlich könnte man denken, ist ja auch Aussaat etwas Erfreuliches. Die geschieht zwar auf Hoffnung, aber immerhin, es soll etwas wachsen. Aber irgendwie schwingt auch immer die Sorge mit. In einem Kirchenlied heißt es, Tränen Saat, die erntet Lachen. Die Ungewissheit bleibt. Und so bleiben auch in unserem Leben die Ungewissheiten. Was wird wachsen? Was wird aufgehen? Was wird das Leben bringen? Und so überlegen wir, wenn wir ein Kind zur heiligen Taufe bringen oder wenn wir so ein Kleinstkind sehen, was wird daraus werden. Und wer von uns möchte denn, wenn er die Gelegenheit hätte, noch einmal ganz von vorn anfangen? Also, ich persönlich hätte nicht Lust, noch einmal in die Schule gehen zu dürfen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich werde dann noch mal gern bei jedem Klingelzeichen an seinem Platz zu stehen kommt. Und wer das noch mal möchte, wer noch mal durch die Ausbildung möchte, wer noch einmal ganz von vorn anfangen möchte. Ich habe viele kennengelernt, die sagten, also ich möchte es nicht. Ich bin froh, dass ich so weit bin, wie ich bin. Und dann, allen kosmetischen Bemühungen zum Trotz, schreibt eben das Leben in unsere Gesichter, mehr oder minder, wie das Leben ist. Wir sind dann alle irgendwie gezeichnet und wissender geworden. Und je älter man wird, merkt man, also so viel mehr weiß man eigentlich auch nicht. Aber wir merken eben, wie wenig wir, obwohl es immer so gesagt wird, selber unseres Glückes Schmied sind. Ist uns nicht das meiste von Gott mitgegeben? Unsere Väter im Glauben, die Reformatoren, die haben um einige Glaubensinhalte sehr gestritten. Nämlich, ist der Wille des Menschen frei? Kann der Wille des Menschen bei der Bekehrung etwas mitwirken? Wie ist es um die Erbsünde? Die hat die Erbsünde von unserer ganzen Natur Besitz genommen. Und wie steht es um das heilige Abendmahl? Um diese drei Dinge ist sehr gestritten worden. Und die Katholiken haben gesagt, guckt euch die Evangelischen an. Die sind sich ja in sich selber nicht richtig einig. Aber in unserem Bekenntnis, die Evangelischen haben dann die Einheitskonkordie geschaffen, die Formulae Concordiae, die Einheitsformel, wo sie gesagt, die Lehrunterschiede beseitigen wollten und haben aber dabei ausdrücklich festgestellt, es ist keine unnütze Zänkerei gewesen, sondern es sind hochwichtige Sachen, um die es hier geht und um die es auch heute noch geht. Denn was haben wir denn selber in der Hand? Ja, die Freude jedenfalls nicht. Die Freude ist eine Gnadengabe Gottes. Die können wir uns nicht selber geben. Die mangelnde Freude, die ist uns auch immer wieder vorgehalten worden. Der große Freidenker, Atheist, Philosoph, Literat Friedrich Nietzsche sagte, Erlöster müssten wir die Christen aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Also das heißt, wir müssten ständig etwas vorleben, wir müssten ständig Freude zeigen. Wir müssten ständig überzeugend sein. Immer gute Laune und guten Mut verbreiten. Man nennt das heute positiv sein. Und genau das, was gut gemeint ist, kann zu einer falschen Gesetzlichkeit führen. Wenn wir dann nämlich zu Heuchler werden, wenn wir etwas vorgeben, was wir gar nicht sind, aber von dem wir meinen, ja, wir müssen jetzt der Welt ja zeigen, na, dass wir eben nun doch anders beschaffen sind. Aber wir bleiben auch anfechtbare, ängstliche Kreaturen. Und das können wir nicht überspringen. Und ein Spezifikum der lutherischen Kirche ist ein ausgesprochener Realitätssinn. Dass der Mensch und die Schöpfung gesehen wird, wie sie sind und nicht, wie sie sein sollen. Und wenn man davon ausgeht, wie man sein müsste und wie die Welt sein sollte und wie man alles besser kann und alles besser macht, wird man nie zu einem zuversichtlichen Glauben kommen, sondern zu einem Dauerkritikaster. Und das ist nicht gut. Wir sprechen im evangelischen Gottesdienst immer das allgemeine Beichtgebet: Ich armer, elender, sündiger Mensch. Und ich bin mal in eine Gemeinde gekommen, da war das in der Agenda, in der Gottesdienstordnung durchgestrichen mit Bleistift. Und daneben stand barocke Sprache, also veraltete Sprache. Als stimmte das nicht. Kann man doch heutzutage niemand zumuten. Ich armer, elender, sündiger Mensch. Aber unsere Väter im Glauben, die haben eindeutig festgestellt, das Evangelium, die frohe Nachricht von Jesus Christus, ist für erschrockene Gewissen. Und wer sich selber für einen guten Menschen hält, der wird das Evangelium nie begreifen. Ja, warum soll Jesus Christus für mich gestorben sein? Und deshalb ist auch unser Glaube nicht jedermanns Geschmack. Und damit müssen wir leben. Und die Ewigkeitshoffnung, die Vollendung aller Dinge in Gott, die ist für viele in unserer Zeit nicht nachvollziehbar. Also in der Heiligen Schrift nimmt es ja, den hat es ja einen höchsten Stellenwert. Dritter Glaubensartikel vom Glaubensbekenntnis. Diese Vollendung. Und letzten Endes ist auch das, was ist es das, was unserem Glauben ein Ziel gibt, Hoffnung gibt. Manche sagen, ja, wir müssen aus dieser Welt das Reich Gottes machen. Bis jetzt ist das jedenfalls nicht gelungen. Obwohl es, auch das sei nicht verschwiegen, sondern dankbar anerkannt, obwohl viele Dinge tatsächlich verbessert worden sind. Die Ernährungsgrundlage ist deutlich verbessert worden. Und ehrlich, wer von uns möchte denn auf den Komfort verzichten, den er hat? Aufs Auto, aufs warme Wasser, auf die gut geheizte Wohnung, ohne Kohle schleppen und Braunkohlengeruch in der Luft. Wer von uns möchte darauf verzichten? Wohl kaum jemand. Wir sollen dankbar sein für all das, was Gott uns in seiner Güte schenkt. Aber auch immer wissen, das ist nicht alles. Wenn das irdische Haus die irdische Hütte abgebrochen wird, dann haben wir eine Behausung bei Gott. Dann werden wir überkleidet mit dem Kleid der Herrlichkeit. Und was wäre die Christenheit ohne das? Amen.